Teil. Wie heißt du mal noch?
Abraham.
Genau, das heißt, die Glauben lernen mit Abraham. Abraham ist ja das Glaubensvorbild in der Bibel. Und wir haben das Glauben lernen mit Abraham genannt und gehen mit ihm sozusagen diese Stationen des Glaubens, den Gott ihm lehrt, Schritt für Schritt mit in dieser Predigtreihe. Und heute sind wir im fünften Teil angekommen. Und der heißt, Glaube heißt, auch wenn du Gottes Wege nicht verstehst, vertraue ihm. Auch wenn du Gottes Wege nicht verstehst, vertraue ihm. Und heute geht es um eine Geschichte, die ich sagen würde, das ist die ganz hohe Glaubensschule. Da reicht wirklich gar keiner an Abraham heran. Eine Geschichte, die unser Bild von Gott erschüttern kann und die unseren Glauben so herausfordern kann, wenn wir sie in einer falschen Art und Weise lesen. Wir wollen uns an diese Geschichte gleich rantrauen, aber vorher möchte ich einen kleinen Rückblick geben, denn wir haben das nicht umsonst genannt, diese Predigtreihe Glauben lernen. Wir wollen nicht nur sagen, damals der Abraham, was für eine schöne Geschichte, ist ja spannend und kann man wunderbar aus der Kinderbibel vorlesen, sondern wir wollen ja lernen aus dem Wort Gottes. Und deswegen schaue ich nochmal zurück und nimm dir doch das eine oder andere raus, was für dich jetzt heute relevant ist oder was du weiter lernen willst. Zuerst ging es ja los in 1. Mose 12, wo ganz unverhofft für diesen Abraham, den vorher gar keiner kannte, der sonst wo wohnte, der bekommt eine Aufforderung von Gott. Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Zieh weg, lass alles Alte hinter dir und geh in das Land, was Abraham ja noch gar nicht wusste, wo ist das, wie ist das, konnte nicht bei Google Maps nachgucken, sondern das war ein totaler Glaubensschritt. Und Abraham war bereit, sein ganzes altes Leben, und damals kann man sich das vorstellen, was das bedeutete, seine Familie, seine Sippe, alles Alte hinter sich zu lassen und diesen Glaubensschritt zu gehen. Warum hat er Gott gehorcht und hat wirklich alles verlassen? Weil er der Verheißung Gottes geglaubt hat, die Gott so klar ausgesprochen hat. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und ein großer Segen wirst du sein für alle Völker. Und diesen unfassbaren Segen, den hat Abraham geglaubt und das hat ihm die Kraft gegeben, das Alte hinter sich zu lassen, sein ganzes altes Leben aufzugeben und diesen Schritt ins Risiko zu gehen, weil er die Verheißung Gottes selber im Glauben ergriffen hat. Und das ist auch für unser Glaubensleben immer wieder eine Herausforderung. Unser Glauben, christlicher Glauben heißt, Schritte im Glauben zu gehen. Jeden Tag sollten wir neue Schritte im Glauben zu gehen. Immer weiter und tiefer hinein in unsere Beziehung zu Jesus. Da können wir von Abraham lernen. Wie ging das weiter? Abraham war mutig und ist aufgebrochen. Dann allerdings, als sich die Verheißung hinzog, und ich will mal sagen, das ist auch ziemlich typisch Gott, dass wenn er was sagt, ist das nicht immer Schwupps. Das ist ein Fehler, den wir zum Beispiel im Umgang mit Prophetie machen. Den mussten wir auch bitter lernen. Wenn Gott von vorne etwas sagt, das und das kommt jetzt und das wird so und so sein, wir sehen das sofort. Der Prophet sieht das sofort vor Augen und denkt, ach, das kommt morgen. Also ich bin mal einen kleinen Döniken, zwischendurch fällt mir gerade spontan ein. Wir hatten eine Prophetie, ich glaube im Nachhinein, das war ein falscher Prophet. Oder vielleicht nicht ganz falsch, aber der war einfach noch nicht so geübt und der hat gesagt, dann und dann kommt Erweckung. Wir haben uns alle im Gebet versammelt, eine ganze Woche gebetet, heute denke ich naiv, und dachten, die Erweckung stürzt plötzlich einfach durch das Dach herein. Da mussten wir das lernen. Ich glaube nach wie vor, Gott will Erweckung schenken in unserem Land. Aber wann und wie Gott das macht, das ist ganz allein seine Sache. Und so war das auch bei Abraham. Das ja, dauerte und dauerte und dauerte und so schlichen sich bei ihm Zweifel ein. Und ich finde das so genial, wie Gott da mit ihm umgeht. Gott erfüllt seine Verheißung zu seiner Zeit und er sieht uns auf unserem Weg des Wartens, des Bangens, des Hoffens, des im Glaubens und immer wieder Aussteckens, aber auch da, wo sich Zweifel einschleichen. Und was hat er gemacht? Er hat nicht den Abraham fertig gemacht, das war ein Fehler, dich zu berufen, sondern das finde ich so gnädig von Gott und das zeigt so etwas von seinem Herzen. Er führt Abraham, nimmt Abraham wirklich an die Hand und führt ihn unter diesen riesengroßen Sternenhimmel und begegnet ihm als der Schöpfer, als der allmächtige Gott, aber auch als der Barmherzige, der in den Zweifeln bei Abraham ist. Und das stärkt den Glauben des Abraham so, dass es dann heißt, dass Gott ihm diesen Glauben als Gerechtigkeit anrechnete. Aber Gott war ihm entgegengekommen, hat ihm seine Größe gezeigt und gesagt, komm, vertraue mir. Und davon leben auch wir heute, von diesem Glauben, den Abraham damals auf Gott hin sozusagen wieder neu ergriffen hat. Die Verheißung zieht sich dann noch weiter hin. Und dann, das hatten wir letzten Sonntag, kommen Sarah und Abraham auf die Idee, scheint nichts mehr zu werden, wir sind uralt, vielleicht haben wir uns ja verhört, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Und Sarah gibt Abraham ihre Magd, erzeugt mit ihr wen? Ismael. War das der Sohn der Verheißung? Nein, Ismael war nicht der Sohn der Verheißung, sondern das war das Ergebnis dessen, dass Sarah und Abraham dachten, wir müssen das jetzt mal selbst in die Hand nehmen. Mit Gott irgendwie scheint das nicht zu klappen. Vielleicht ist er da im Himmel eingeschlafen oder ich weiß nicht was, aber irgendwie, jetzt wird das doch mal Zeit. Man darf ja nicht vergessen, die waren schon über 90. Ich glaube, auch das kennen wir. Und wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du auf eine Verheißung Gottes wartest und wartest und wartest und du sicher bist, dass Gott etwas dir verheißen hat, durch sein geschriebenes Wort oder durch sein prophetisches Wort, dann ist vielleicht heute der Zeitpunkt umzukehren, wenn du das selbst in die Hand genommen hast oder wenn du dem Zweifel Raum gegeben hast, dann ist vielleicht heute dieses Wort genau für dich, dass du sagst, Herr, ich kehre um, ich gebe dir all meine Zweifel, all mein Hader und ich gebe dir auch das, wo ich selber schon mal versucht habe, dann eben ein viel kleineres Brötchen zu backen. Dann, lass es dir sagen, entgehst du dem großen Segen, den Gott eigentlich für dich bestimmt hat, für dein Leben. Denn diesen Segen empfangen wir wie Abraham nur, wenn wir Gott ehren, indem wir ihm und seinem Wort glauben. Und dann geschieht etwas, ja, Unglaubliches, etwas vollkommen Unverdientes und Unerwartetes, nämlich Gott schließt trotz der Zweifel und der Fehler von Abraham einen ewigen Bund mit ihm. 1. Mose 17, Vers 7. Ich, sagt Gott, schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Mit wem genau schließt Gott seinen Bund? Nicht mit Ismael, sondern er sagt in Vers 21, meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Ismael war schon da, aber er war nicht der Sohn der Verheißung. Nicht das, wo Gott wollte, dass Abraham ihm dafür glaubt, selber diesen Sohn mit seiner Frau Sarah zu bekommen, diesen Sohn der Verheißung. Und weil Abraham wieder neu aufgestanden ist im Glauben und ja, ich meine, die mussten dann ja auch zur Tat schreiten. Also so war das dann nicht, dass der Sohn vom Himmel gefallen ist, sondern sie mussten ja schon zumindest miteinander schlafen, damit das geschehen konnte. Also Abraham musste daran glauben, dass das irgendwie Sinn macht, in ihrem Alter zu glauben, zu vertrauen, dass Sarah nochmal ein Kind gebären würde. Und genau da steigen wir jetzt heute hier ein. 1. Mose 21, Verse 1 bis 5. Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm Isaak, sein Sohn, geboren wurde. Wow! Halleluja! Endlich, endlich, endlich war er da, der Sohn der Verheißung. Jetzt ist doch alles gut. Happy End, Happy End, Big Party. Endlich ist der versprochene Sohn. Nach 25 Jahren ist er nun da. Aber die Geschichte, die Glaubensgeschichte mit Abraham ist noch nicht zu Ende. Wir würden denken, Happy End, eine Schnulze im Fernsehen kann ich ausstellen, die haben sich gekriegt, alles Paletti oder das Kind ist gekommen, alles wunderbar. Aber jetzt kommt eigentlich erst der Höhepunkt der ganzen Glaubensschule, durch die Abraham durch musste. Und das ist die Geschichte, um die es heute geht. 1. Mose 22, 1 bis 18. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er sagte: Hier bin ich. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einen der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgen stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm 2 seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am 3. Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nicht zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin, und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen: Der Herr sieht, wie man auch heute sagt, auf dem Berg lässt der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum 2. Mal vom Himmel herzu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinem Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Wow, was für eine Geschichte. Ich würde sagen, das ist eine der aufrüttelndsten Geschichten in der Bibel. Wenn du die einmal gehört hast, die vergisst du nicht. Das ist so unfassbar. Was verlangt Gott da plötzlich von Abraham, nachdem dieser 25 Jahre auf seinen eigenen Sohn gewartet hatte? Soll er diesen Sohn der Verheißung, auf dem seine ganze Zukunft und hoffentlich die ganze Zukunft für sein Volk, soll er diesen Sohn, diesen geliebten einzigen Sohn als Brandopfer darbringen? Was hätte das für Abraham Schlimmeres sein können? Was für ein Schock! wenn wir das lesen, was für ein Schock für Abraham. Aber was macht er? Und ich finde, das ist der zweite Schock in dieser Geschichte. Der zweite Schock, Abraham tut genau das, was Gott ihm aufgetragen hat. Schon am nächsten Morgen, frühmorgens, macht er sich auf den Weg, denkt an das Holz, das Feuer, nimmt seine Knechte mit zum Tragen. Wie ein Uhrwerk geht er dann diese 3 Tage hin zu diesem Schreckensort, um seinen eigenen Sohn zu opfern. Wow, da kommt man irgendwie menschlich erstmal nicht mehr mit. Und ich würde sagen, 2 Fragen drängen sich auf. Erstens, warum verlangt Gott das von Abraham? Und die 2. Frage, warum tut Abraham genau das, was Gott hier von ihm fordert? Zuerst, warum verlangt Gott das von Abraham? Hier in Vers 1 heißt es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Das ist sozusagen etwas wie eine Überschrift über diese ganze Story. Gott stellte Abraham auf die Probe. Warum das? Er kannte Abraham doch durch und durch. Er war mit ihm so viele Wege gegangen, so viele Umwege des Kleinglaubens und dann wieder des Aufstehens im Glauben. Warum, wozu jetzt noch diese Prüfung? Ich glaube, dass Gott uns vor Augen malen wollte, ja, was wirklich wahrer Glaube bedeutet. Und das können wir nur sehen in diesem für uns mit dem Verstand nicht erfassbaren, was Gott Abraham aufträgt und ihm zumutet. Da streikt unser Verstand, da streikt unser moralisches Empfinden. Aber Abraham tut genau das, was Gott ihm gesagt hat. Gott fordert Abraham auf dem allerhöchsten Glaubenslevel heraus. Und ich weiß nicht, keiner von uns kann sich mit Abraham vergleichen. Diese Geschichte ist einmalig in der Bibel und nicht umsonst heißt Abraham der Vater des Glaubens, der Vater des Glaubens von uns allen. Aber vielleicht kennst du solche Phasen in deinem Leben, wo du Gott einfach nicht mehr verstehst, wo du wirklich nicht mehr weißt, Herr, was soll das denn jetzt? Du hast mir doch das und das aufgetragen, ich habe das und das gemacht und jetzt bricht alles zusammen. Jetzt nimmst du mir das, wofür ich geglaubt habe. Ich glaube, dass wir alle solche Phasen in unserem Leben kennen. Und ich möchte dich heute ermutigen, gerade in den Augenblicken, wo du Gott nicht mehr verstehst, ihm zu vertrauen. Und ich erzähle euch, ich habe mehrere solche Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich das wirklich erlebt habe, wo ich Gott nicht mehr verstanden habe. Und das ist die größte Glaubensprobe. Wenn wir wirklich einfach Gott nicht mehr verstehen, sein Handeln, sein Wirken, was gegen sein Wort zu sein scheint, gegen seine Verheißung, gegen seine Versprechen. Und ich hatte euch in der ersten Predigt erzählt, wie Gott mich gleich an dem ersten Abend, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, sofort hörte, ich, du willst, was du willst. So, ich dachte auch so, jetzt geht die gleiche Post ab. Aber das dauerte und dauerte und dauerte und dauerte. Das will ich euch in einer beruflichen Kaminrunde gerne mal erzählen, aber hier reicht die Zeit nicht. Auf jeden Fall gab es viele Glaubensherausforderungen. Das und das und das. Und es hat Jahre gedauert, bis ich dann endlich hier, wo Gott mich gerufen hat, in die Ansgarkirche Pastorin wurde. So, ich dachte, alles super, Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat mich hier eingesetzt und ordiniert und meinen Dienst gesegnet. So, dann kam aber eine weitere Gemeindekrise. Die erste Krise hatte ausgelöst, dass ich so lange warten musste, weil Leute eher entlassen wurden statt angestellt. Dann kam eine neue Gemeindekrise und ich drohte, entlassen zu werden. Und es war eigentlich schon beschlossene Sache. Und das war genau so eine Situation, wo ich zu Gott gerufen habe, gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Was soll das? Ich lebe doch in der Berufung, die du mir gegeben hast. Du bist mein Ein und Alles. Ich lebe für dich. Zeig mir, wo soll ich umkehren, was ist los? Ich habe Gott einfach nicht verstanden. Und da war nicht die Angst, in erster Linie arbeitslos zu werden, was kommt vor, sondern die größte Herausforderung war für mich, dass ich Gott nicht mehr verstehen konnte. Was das sollte, weil ich hatte es so sicher in meinem Herzen, dass hier der Ort ist, an dem Gott mich haben wollte. Deswegen habe ich es einfach nicht verstanden. Aber ich habe nicht aufgehört, Gott zu vertrauen. Ich habe Gott gesagt, Herr, ich weiß nicht, was das soll, aber ich vertraue dir. Wenn du willst, dass das hier weitergeht, dann wird es so sein. Du stehst über allem als der Herr. Und so kam es dann auch, dass diese Entlassung nicht vollzogen wurde und ich einfach gesehen habe, Gott hat diese Glaubensprobe gebraucht, erstens um meinen Charakter weiterzuschleifen, um vielleicht hier und da mir auch Dinge über mich zu zeigen. Und das ist immer die Chance in einer Krise, wenn du in einer Krise bist, dann ja, sieh sie als Wachstumsknoten, dass Gott dir darin etwas auch über dich zeigen will. Das Leiden auch oft zulässt, um weiter unseren Charakter zu schleifen. Aber als Christen ist das letztendlich der Sinn von jeder Krise. Gott will unseren Glauben stärken, tiefer in ihm, in unserer Beziehung zu ihm verwurzeln. Und so war es auch, dass als ich durch diese Phase durchgegangen bin, wusste, egal was Menschen beschließen, Gott steht darüber und Gott steht zu seinem Wort. Halleluja. Damit möchte ich dich auch heute ermutigen. Gib nicht auf, sondern bleib dran. Ich glaube, dass die eigentliche Frage, die wir in solchen Krisen stellen sollten, nicht wozu, nee, Entschuldigung, nicht warum, sondern gerade wozu, Herr, möchtest du das jetzt so zulassen? Was hast du vor? Wozu, was ist dein Ziel? Weil so treten wir heraus aus dieser Gefangenschaft, wo wir nur auf uns schauen. Nur wie ein Gefängnis in diese Situation sehen, sondern wir schauen auf zu Gott und fragen, wozu, Herr? Was ist dein Plan mit dieser Prüfung? Die zweite Frage ist, warum tat Abraham genau das, was Gott ihm befohlen hatte, obwohl das so vollkommen gegen all das war, was Gott ihm verheißen hatte? Wenn man so eine Story von außen betrachtet, dann könnte man denken, dieser Abraham, wow, der war vollkommen gefangen, sklavisch gefangen vor einem willkürlichen Gott, den er nicht verstehen konnte, den er nicht nachvollziehen konnte. Aber er hat gehandelt aus Furcht vor diesem Gott, weil er diesen Gott ja vor Strafe fürchtete. Das war sein Motiv. Nein, das war nicht sein Motiv, genau das Gegenteil. Abraham tat genau das, was Gott ihm befohlen hatte, so wenig er das verstehen konnte, weil er diese Stimme Gottes kannte. Durch seine jahrelange Beziehung mit Gott erkannte diese Stimme, die zu ihm sprach, und er wusste, wenn ich einer Stimme auf dieser Erde vertrauen kann, dann ist das genau dieser Stimme, die gerade zu mir spricht. Und er hat Gott geglaubt. Er wusste, es ist Gottes Stimme. Und auch wenn er ihn nicht verstanden hat, wusste er, Gott ist nur gut. Gott ist nur Liebe. Gott hat nur Segen für mich und für alle Menschen im Blick. Und so hat er gehorcht, so hat er das getan, was gegen all seinen Verstand, gegen all sein Herz, gegen all seine Liebe zu seinem Sohn stand. Er ist gegangen. Er hat seinen Sohn genommen, um ihn zu opfern. Was für ein Vertrauen. Und 3 Tage lang, das muss man sich auch mal vorstellen, das war nicht zack mal eben, sondern 3 Tage lang hat Gott ihn geprüft, indem er auf dem Weg zu diesem Berg war, mit seinem Sohn, ging Seite an Seite und es fiel kein Wort, bis der Sohn sich endlich traute, eine Frage zu stellen. Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Und was sagt Abraham? Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Da denken wir doch, das ist eine glatte Lüge. Nein, ich glaube nicht, dass das eine glatte Lüge ist, sondern das zeigt diesen Glauben, dieses Vertrauen bei Abraham, der über alles Verstehen hinausgeht. Er hat Gott vertraut. Gott hat das alles im Griff, alles im Blick. Er wird sich das Opferlamm aussuchen. Und genauso war es dann tatsächlich, dass dieser Widder plötzlich da war. Genau wie Abraham geglaubt hat, gegen allen Augenschein. Ich muss mal was trinken. Und dann, jetzt kommt der Höhepunkt. geht Abraham diesen Weg des Glaubens bis zum Äußersten. Hier heißt es, Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sagte, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nicht zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Nicht vorenthalten. Aha, darum scheint es also Gott offensichtlich zu gehen, dass Abraham bis zum Äußersten bereit war, ihm alles, alles, alles hinzugeben. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham lieber sich selber hingegeben hätte, sein Leben als seinen Sohn zu opfern. Dieser verheißene Isaak, das war das Ein und Alles und die reine Zukunftshoffnung für Abraham. Und genau darin prüft Gott ihn, ihm nichts vorzuenthalten, das aller, aller Kostbarste Gott hinzugeben. Wie konnte Abraham das tun? Was war das für ein Glaube, den er hat? Und hier heißt es dann noch, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten. War Abraham also bereit, seinen Sohn zu opfern, weil er Angst vor Gott hatte? Weil er sich vor Strafe fürchtete? Ich glaube, nein. Gott fürchten heißt in diesem Zusammenhang, Abraham hat Gott als Gott geehrt. Deswegen ist er gegangen. Gegen seinen Verstand, gegen seine Überzeugung, gegen sein Herz ist er gegangen, weil er wusste, Gott ist Gott und er ist vollkommen souverän. Und Gott hat das Recht, alles von mir zu verlangen, weil alles, was ich bin, habe ich von Gott geschenkt bekommen, mein Leben, alles, alles, alles gehört Gott. Und ich glaube, dass Abraham eine ganz tiefe Offenbarung über Gottes Größe hatte. Nicht nur über seine Barmherzigkeit, sondern auch über seine Größe, über seine Souveränität. Und gerade wenn wir in einer Krise sind, dann haben wir nicht das Recht, Gott anzuklagen und Gott irgendwie klein zu machen und Gott in irgendeiner Weise zu misstrauen. Weil Gott ist Gott. Und Gott möchte, dass wir ihn ehren, auch und gerade auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen, dass wir ihn achten, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, gerade auch vor seinen Wegen, die anders sind als unsere Wege. Und auch dazu möchte ich dich zu einem kleinen Check herausfordern. Ehrst du Gott, gerade auch dann, wenn du ihn nicht verstehst, wenn du in einer Krise bist, gibst du ihm dann alle Ehre und sagst Gott, ich erkenne an, du bist Gott und ich bin dein Geschöpf, dein Kind. Du hast das Recht, in meinem Leben das und das zu tun oder mir auch den und den geliebten Menschen zu nehmen, was immer das Opfer ist. Abraham fürchtete Gott. Das heißt nicht, dass er aus Angst für sich selbst, vor der Strafe, die er empfangen sollte, sondern weil Gott erkannt hat. Gerade diese Geschichte lädt uns ein, aber Gott nochmal in einer anderen Weise zu sehen. Nicht nur als der Gott, dem wir Ehrfurcht und Anbetung und ja, dem heiligen Gott, vor dem wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, über unser Tun, über unser Handeln, über sogar jedes einzelne Wort. Diesem heiligen Gott, dieser heilige Gott hat diese Heiligkeit nicht für sich behalten, sondern es ist der Gott, der zu unserem Vater geworden ist, zum Papa-Gott, weil er nämlich selber dieses Opfer, dieses größte Opfer, was er bringen konnte, nämlich seinen einzigen geliebten Sohn, selber für uns hingegeben hat. Am Kreuz. Gott hat sich seinen eigenen Sohn vom Herzen gerissen. Und ich finde das irgendwie immer wieder zum Gänsehautkriegen, dass diese alte, der tausendalte Geschichte schon ein Vorbild ist, sozusagen, für das, was Jahrtausende später geschehen soll. Nämlich, dass der wahre Vater Gott seinen ein und einzigen Sohn für dich und mich ans Kreuz gegeben hat, sich aus dem Herzen gerissen hat, weil er wusste, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, sonst ist die Menschheit verloren. Jeder einzelne Mensch, den ich geschaffen habe und den ich liebe, es gibt keinen anderen Weg, als dass ich mir meinen eigenen Sohn vom Herzen reiße und in diesen grausamen Tod schicke, Und Jesus war dazu bereit. Das ist unser Gott. Gott hat ihn nicht einfach so geopfert, sondern Jesus hat Ja gesagt, auch wenn ihm das alles gekostet hat, im Garten Gethsemane. Jesus hat Ja gesagt und hat gesagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er hat sich nicht nur fesseln lassen, wie Abraham Isaak gefesselt hat, sondern er hat sich annageln lassen an dieses Kreuz. Eine größere Gefangenschaft unter die Macht meiner und deiner Sünde kann es nicht geben. Jesus hat seine Arme ausgestreckt und hat sich annageln lassen an dieses Kreuz. Die Nägel, die eigentlich du und ich verdient hätten. Das ist unser Gott, den wir so oft nicht verstehen. Aber wenn du in einer Krise bist, dann schau auf. Schau genau auf dieses Kreuz und du wirst neue Hoffnung empfangen. Bei diesem Gott, den kannst du nicht verkennen, den kannst du nicht verpassen. Wenn du an seiner Liebe zweifelst, dann schau auf diesen Vater. Schau in seine Augen, die dich anschauen, die sagen, ich sehe dich, mein Kind. Ich weiß, du verstehst mich nicht. Ich weiß, dass nicht alles in deinem Leben so läuft, wie du es dir erträumst. Aber vertraue mir. Ich habe dir nichts vorenthalten. Und so heißt es hier in Römer 8, 32, er, also Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie, und jetzt hört gut zu, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Du bist geliebt, du bist beschenkt, weil Gott bereit war, selber dieses Opfer zu bringen. Er hat Abraham auf die Probe gestellt und Abraham diese Glaubensprobe gegen seinen Verstand, gegen alles, was er bis jetzt von Gott dachte, verstanden zu haben, ist in diesem Vertrauen bereit gewesen, sein Kostbarstes Gott zu geben. Aber Gott hat ihn davor bewahrt, weil er selber dieses Opfer bringen wollte für dich und mich. Und davon leben wir, dass Gott sich nicht in irgendeiner Weise selber verschont hat, sondern in Jesus ist er dieses Opferlamm geworden. Isaak hat seinen Vater gefragt, wo ist denn das Opferlamm? Abraham, Gott wird sich sein Opferlamm ausersehen. Und er hat es in seinem eigenen Sohn getan. Das ist das, worauf unser Glaube baut, dass Gott sich für uns selbst hingegeben hat. Amen. Lasst uns einen kleinen Augenblick in der Stille dem einfach so nachspielen und dann werde ich kurz zwei Gebetsschritte ergänzen. Antworte Gott einfach, was dich angesprochen hat. Vater, hier sind wir, deine Kinder. Und das ist das Eigentliche, was unseren Verstand komplett sprengt, nämlich was du für uns getan hast, Herr, am Kreuz durch dich, Jesus. Das ist das, was kein Mensch sich hätte ausdenken können, ein Torheit für unser Verstand. Aber du bist diesen Weg gegangen, Vater, weil du dich so sehr nach uns als deine Kinder gesehnt hast, Herr. Und du hast in Isaak den Stammvater ja, des Lebens hervorgebracht, schon durch ein riesengroßes Wunder. Aber das noch größere Wunder ist, ja, dass du uns durch Jesus gerettet hast. Dass uns nichts und niemand, niemand mehr von deiner Liebe her trennen kann. Solange wir diese Beziehung zu dir leben, solange wir den Weg des Glaubens mit dir gehen, Schritt für Schritt, Herr, durch alle Krisen hindurch, durch alle Anfechtungen hindurch, durch alle Zweifel hindurch, Herr. Du bist an unserer Seite und du stärkst unseren Glauben, dass wir diesen Glaubenslauf bis in die Ewigkeit vollenden können, Herr, allein aus deiner Gnade. Und jetzt lade ich dich ein, wenn es etwas gibt, was du vielleicht Gott noch nicht hingelegt hast, dein Isaak sozusagen, etwas, wo du Angst hast, einen Menschen loszulassen, irgendein Ziel, was du dir gesteckt hast, einfach wirklich loszulassen, in Gottes Hände zu geben. Du hast keinen Anspruch darauf, sondern wenn du Gott das, was er dir zu seinem Zeitpunkt auf seine Art und Weise geben will, tritt heraus aus dieser Knechtschaft, wo du ja, festhältst an dem, was du selber willst und gib dich ganz Gott hin. Vater, verliebt, da wo wir selber alle Wege gegangen sind, Dinge selbst in die Hand genommen haben, dir auch Sachen noch vorenthalten. Komm, Heiliger Geist, und zeig dir jetzt jedem von uns, Herr, was du willst, was wir heute auf den Altar packen. Wovon du uns frei machen willst, Herr. Ob das irgendwelche Süchte sind, falsche Gewohnheiten, Menschen, die uns nicht gut tun, Sünde, die du uns jetzt aufzeigst, Herr. Wir kommen zu dir, wir packen es auf den Altar und wir bitten dich, Herr, vergib uns. Vergib uns. Und komm, Heiliger Geist, fülle du uns jetzt neu, dass wir aufschauen zu unserem Erlöser, Erretter Jesus, der auf seinem Thron sitzt, das Lamm Gottes auf dem Thron, der die Herrschaft errungen hat über all das, was in unserem Leben schiefläuft, Jesus. Thronst du als der Sieger, der die Macht des Teufels gebrochen hat, die Macht des Todes durch seine Auferstehung gezwungen hat. Ja, Jesus, dich ehren wir. Du allein bist Gott. Danke, dass du mit uns weitergehst, diesen Weg des Glaubens. Und wir bitten, Herr, für diejenigen, die gerade in einer Glaubenskrise sind, dass du sie stärkst, dass du sie bewahrst, falsche Wege zu gehen, eigene Wege zu gehen, Jesus. Du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja, Leben in Fülle. Praise the Lord. Halleluja.
Danke, Jesus. Er ist einfach ein so wundervoller Gott. Ach so. Ja, Nele, du hast